Herzlich willkommen bei Balanced Food for Dogs, der Talk.
Diagnose Leishmaniose. Jetzt nur keine Panik. Das ist das heutige Thema meines Podcasts und ich denke, das ist ein Thema, was viele Gemüter bewegt. Also in die eine oder andere Richtung. Da gibt es dann Menschen, die auf Medikamente wie Allopurinol schwören. Da gibt es welche, die sagen, das ist alles Blödsinn, das kann man alles anders machen. Ich möchte euch meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema Leishmaniose und wie man gegebenenfalls die Ernährung gestalten kann, hiermit auf dem Weg geben. Und ich weiß, dass sicherlich nicht jeder damit einverstanden ist mit diesem Podcast, aber ganz ehrlich, ich habe meine Erfahrung damit gemacht und diese Erfahrung ist auch nicht immer konform mit den Tierärzten. Respektive mit der sofortigen Maßnahme von Tierärzten, ja, weil die mir manchmal zu schnell und zu sehr mit den besagten Medikamenten aus der Hüfte schießen, was vielleicht gar nicht im Anfangsstadium der Leishmaniose nötig sein müsste. Aber gut, wir fangen einfach mal von vorne an und sagen, die Leishmaniose ist eine ernstzunehmende Krankheit. Sie wird oft vernachlässigt, leider Gottes, weil die Symptome auch ähnlich sind wie bei Magen-Darm-Problemen oder allgemeinen Allergieproblemen mit der Haut. Und natürlich sowohl Menschen als auch Tiere betrifft diese Erkrankung. Hunde sind insofern besonders anfällig für diese parasitäre Erkrankung, denn es sind Parasiten, die in den Körper gelangen. Und zwar durch den Stich von der Sandmücke wird das Ganze übertragen. Die Verbreitung der Leishmaniose oder vielmehr der Leishmanien, das sind dann diese Viecher, die in den Körper hineinkommen, die ist regional begrenzt, kommt in verschiedenen Teilen der Welt vor, besonders darunter Afrika, Asien und Südeuropa beispielsweise. Also sprich, so die Mittelmeerregionen, das sind so die Regionen, wo diese Sandmücke ihr Unwesen treibt. Da gibt es also diesen Parasiten, ne? Der nennt sich Leishmania infantum und der sitzt zum Beispiel in einer infizierten Stechmücke. Und diese Stechmücke, diese Sandmücke, wie man sie auch nennt, dringt dann in den Körper des Hundes ein, indem er gestochen wird. Sie saugt ihr Blut und bringt somit diese Einzeller, diesen Parasiten, mannigfaltig in den Hundekörper, in dessen Blutkreislauf ein. Die Sandmücke gehört auch zu der Familie der Kriebelmücken oder Kriebelmücken allgemein. Das sind ganz, ganz winzig kleine Mückchen, die sind gerade mal 1 bis 3 Millimeter lang. Größer sind die gar nicht. Das heißt, wir kriegen die fast eigentlich gar nicht mit, wenn die auf unserem Körper zum Beispiel landen oder auf die von einem Hund. Die haben behaarte Flügel, sind nachtaktiv, meiden in der Regel das Tageslicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, gestochen zu werden, ist mit Zunahme oder mit Abnahme des Sonnenlichtes und Zunahme der Dämmerung sehr, sehr groß. Und wer jetzt glaubt, dass alle Sandmücken diesen Erreger übertragen, weit gefehlt. Es sind mal wieder die Weibchen, ja, die bösen, bösen Weibchen. Wie bei einer Stechmücke auch, die brauchen dieses Blut halt, um selber ihre Eier produzieren zu können und wieder ablegen zu können, um somit halt die Generation Stechmücken allgemein voranzubringen. Die Männchen hingegen, ich würde mal sagen, das sind Vegetarier, weil die ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Also da ist eigentlich nichts zu holen. Wir kennen das auch so ein bisschen hier bei uns in Deutschland, also von den normalen Stechmücken. Da sind auch die Mädels am Blutsaugen und die Jungs sind teilweise, haben die auch eine ganz, ganz andere Form, haben etwas größere Flügelchen. Und das sind dann die Männchen und wie gesagt, die saugen dann den Saft aus den Pflanzen und nicht aus unseren Adern. Aber wie jedes Lebewesen haben auch diese Sandmücken einen sogenannten Lebenszyklus. Und da gibt es zwei Hauptphasen. Die eine ist die extrazelluläre Phase. In der Phase sind die Leishmanien, die in der Mücke leben, in der Sandfliege leben, die ja der Vektor für die Übertragung sind, der Parasiten. In dem Moment leben die nur in der Mücke und ernähren sich durch das Blut, was die Sandmücke von ihren Wirten aufgenommen hat um sich selber erstmal zu vermehren. Das heißt, die dümpeln so vor sich hin in der Sandmücke, vermehren sich prächtig und irgendwann ist halt die Zahl da, wo es dann langsam blöd wird. In der sogenannten zweiten Phase, der intrazellulären Phase, also die eine war die extrazelluläre, jetzt kommt die intrazelluläre Phase, da ist es dann so, dass dann diese Leishmanien, die sich dann erstmal durch die Blutsaugung in der Stechmücke vermehrt haben, dann in die zweite Phase eintreten und das ist dann die Übertragung durch den Stich der Sandfliege. Damit gelangen dann die Leishmanien in den Wirt hinein, sei es jetzt ein Mensch, ein Hund oder ein anderes Tier, das ist völlig egal. Dort, von dort aus gelangen sie in die inneren Zellen, meistens in die Makrophagen, die ja wiederum zum Immunsystem gehören. Dadurch verändern sich die Parasiten in die sogenannte Amastigote-Form und hier ernähren sie sich dann von Nährstoffen, die in der Zelle verfügbar sind. Ne? Also auf dem einen Weg waren sie sich selbst zu vermehren in der Stechmücke, dann sind sie mannigfaltig da, die Stechmücke beißt den Wirt nochmal, es gelangen jede Menge Leishmanien in den Körper, dann gehen sie in die Zellen rein und jetzt fangen sie an, sich von den Zellkernen quasi zu ernähren, die Leishmanien. Bedeutet, in dieser amastigoten Phase ist es also, hängen die oder sind die Leishmanien sehr abhängig von den Nährstoffen, die in den infizierten Zellen drin sind. Also normalerweise bestehen die aus Kohlenhydraten, aus Proteinen, aus Lipiden, also kleinen Fetten, Purinen. Und davon ernähren sich dann quasi die Leishmanien. Und je besser diese Zellen aufgebaut sind, vor allen Dingen mit den Purinen, und je besser das aufgebaut ist, desto eher können die sich mannigfaltig vermehren und also gut ernähren und damit dann natürlich auch vermehren. Somit heißt das für uns aber auch im Umkehrschluss, je besser sich die Leishmanien ernähren können und desto größer ist die Interaktion mit den Wirten und je größer ist es, dass es zum Ausbruch der Krankheit kommt, also dass es zum Ausbruch der Krankheitssymptome kommt. Entziehen wir, also einfach dargestellt, würden wir den Leishmanien ihre Nährstoffquelle entziehen, also würde der Wirt mit seinem Körper die Nährstoffquelle entziehen, vereinfacht dargestellt, würden die Leishmanien verhungern und könnten sich somit nicht fortpflanzen und auch damit nicht vermehren. Warum ich das so speziell sage, so auch direkt sage, hat was mit meinem späteren Podcast noch zu tun in der weiteren Darstellung der Leishmaniose. Wenn man von Symptomen spricht, ich habe ja vor eben gerade gesagt Krankheitssymptome, dann müssen wir schauen, dass wir die drei Hauptformen der Leishmaniose einfach darstellen. Das erste wäre die viszerale Leishmaniose. Diese Form betrifft oft die inneren Organe und ist die schwerste und potenziell lebensbedrohlichere Form der Krankheit, weil bei diesem Ausbruch oder bei dieser Infektion können Symptome wie Fieber, Gewichtsverlust, Vergrößerung der Milz, der Leber, eine Anämie, also eine Armut, eine Blutarmut, wäre dann in dem Fall eine Blutanämie. Gibt auch andere Anämien davon abgesehen, aber da sprechen wir jetzt von einer allgemeinen Anämie und damit auch Schwäche sein. Das heißt, die Hunde werden dann auch so ein bisschen lethargischer, sind nicht mehr ganz so fit und jeder fragt sich, na, was ist denn heute los? Will der gar nicht mehr so richtig laufen oder wie auch immer. Die zweite Variante ist die kutane Leishmaniose. Diese Form, und das kennt ihr sicherlich alle, diese Form betrifft den Hund und verursacht Hautläsionen oder sogenannte Geschwüre. Das können dann Symptome sein in der Äußerung wie schmerzlose Knötchen bis hin zu offenen Wunden, die auch so ein bisschen eitrig dann schon sein können. Und wenn ich jetzt sage Brillenbildung, dann macht es bei euch bestimmt Klick bei jedem. Diese Brillenbildung, also diese kreisrunde Entzündung um die Augen herum, ist ein ganz typisches Krankheitszeichen oder Erkrankungszeichen von der kutanen Leishmaniose. Also kutan, ne, kennt ihr den Begriff, subkutan, Injektion beim Arzt und so, hat also was mit der Haut zu tun, ist also diese Hauterkrankung, die sich da ganz offen zeigt. Und als letzteres gibt es dann noch die Schleimhaut-Leishmaniose. Sagt der Name schon, diese Form der Erkrankung, also diese Symptomzeigung betrifft dann die Schleimhäute, insbesondere im Maul- und Nasenbereich. Es kann durchaus, also muss nicht immer, aber es kann durchaus zu Geschwüren und Zerstörungen vom Gewebe auftreten, was natürlich dann, muss man keinem sagen, zu schweren gesundheitlichen Problemen führen kann. Ja, weil wenn Geschwüre im Schnauzenbereich sind, zerstört das Gewebe, was dann auch nicht mehr was irreparabel zerstört ist, was nicht mehr kommt. Das kann dann passieren, dass es die Lefzen angreift, dass dann Stücke von den Lefzen herausgenommen werden müssen, operativ. Und das ist für keinen Hund, also generell ist das nicht gut, aber ist natürlich keine schöne Form einer Erkrankung, wenn man von schön überhaupt sprechen kann. Also das ist dann auch eine Sache, die dringend behandelt werden muss. Das waren also quasi die möglichen Erkrankungen wo diese Leishmaniose auftreten kann, in welchen Bereichen. Generell ist es so, dass eben Symptome der Leishmaniose auftreten, wie Hautveränderungen, Haarausfall, Schuppenbildung, Geschwüre, Wunden an den Ohren, Nasen, Pfoten, Gewichtsverlust kann passieren. Leishmaniosehunde können einen unerklärlichen Gewichtsverlust plötzlich aufzeigen, Muskelschwund kann entstehen. Die Lymphknoten schwellen in der Regel an und sind deutlich spürbarer als sonst. Also Lymphknoten kann man auch sehr gut selber als Hundehalterin oder Hundehalter sehr gut ertasten. Das kann man sich beim Tierarzt mal zeigen lassen, wie das geht. Das machen die sicherlich gerne. Und wenn man dann hin und wieder mal seinen Hund selber abtasten kann, also die sogenannte Palpation, dieses Abtasten der Haut, des Brustkorbes und so weiter nach irgendwelchen Knötchen oder so, dann kann es schon durchaus mal sehr hilfreich sein, sich es mal vom Arzt zeigen zu lassen. Dann die Anämie, halt die Anzahl roter Blutkörperchen, wenn das halt alles sinkt, ne? Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwäche damit, weil auch weniger Nährstoffe übers Blut transportiert werden, weil wenn weniger da ist, kann man auch weniger transportieren. Nierenprobleme, als letztes möchte ich euch noch mit auf den Weg geben an Symptomen. Leishmaniose kann durchaus auch die Nierenfunktion beeinträchtigen und dadurch auch zu erhöhter Wasseraufnahme, also vermehrten Durst, erhöhte Wasseraufnahme führen und zu einer verminderten, nicht vermehrten, sondern verminderten Urinausschüttung. Ja, weil die Nieren einfach nicht mehr richtig funktionieren. Also man kennt es ja eigentlich von der Niereninsuffizienz, dass man dann mehr Pipi macht und mehr trinkt. Bei einer Leishmaniose kann es durchaus sein, dass die Urinausschüttung zurückgeht, dass es verminderter Harn ist, aber vermehrter Durst an Zeichen beim Hund. Und natürlich möchten wir jetzt, wenn man das jetzt mal so hört, ne, die Krebelmücke oder die Sandmücke sticht da rein, bringt die Leishmanien rein, verschiedene Krankheitsbereiche können ausbrechen, man hat die Symptome, dann ist ja unweigerlich zu fragen, okay, was wäre denn jetzt eine Prävention dagegen? Also wie kann ich meinen Hund davor schützen? Oder mich auch selber als Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Italien, Spanien oder Mittelmeerländer allgemein fahre mit meinem Hund, wie kann ich meinen Hund davor schützen? Also meine persönliche Meinung ist einfach die, wir haben drei Spanier, Olli, Belinda und Blue. Und ganz ehrlich, ich muss mit denen nicht nach Spanien fliegen. Zum einen möchte ich denen das Risiko nicht aussetzen und zum anderen bräuchte ich eine Impfung für die drei, um innerhalb der EU auch mit gültigen Impfausweis fliegen zu können, fahren zu können. Und da wir uns noch nicht mehr impfen lassen, schon seit ewigen Jahren nicht mehr und deswegen wollen wir da diese Urlaube mit Hund nicht machen und wir müssen es auch nicht machen, davon abgesehen. Aber natürlich trotzdem, wenn es dann mal so wäre oder bei euch wäre, doch mal bei uns wäre, natürlich kann man mit Insektenschutzmitteln arbeiten. Es gibt da mittlerweile für Hunde auch pflanzliche Präparate, die man durchaus in das Fell einsprüht und ein bisschen einmassiert. Ich bin kein Freund, das habt ihr euch jetzt sicherlich gedacht, weil ich diese Impfung nicht vornehme für unsere Hunde. Ich bin kein Freund von der Chemiekeule. Ja, also ich bin kein Freund von irgendwelchen Zeckenarmbändern mit Chemie oder Stechmückenabwehrmechanismen in Reinform von Chemie, weil das alles auch Nervengifte sind und ich habe da eine große Antipathie, will ich es mal so nennen, dagegen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das anders sehen, aber genauso gut gibt es viele Menschen, die das genauso sehen. Und jeder muss für sich entscheiden, wie man das macht. Ne? Ist man jetzt im sonnigen Süden, hat vielleicht seinen Hund eingesprüht mit einem pflanzlichen Sprühmittel, die auch hochverträglich sind in der Regel, kann man natürlich gucken, dass der Hund gegen Abend möglichst nicht mehr unbedingt rauskommt, sondern sich im Haus aufhält, mit Schnakengittern zum Beispiel im Urlaub vor den Fensterscheiben, dass der Schlafplatz im Innenbereich gesichert ist, dass da nichts passiert, um einfach den Kontakt mit diesen, mit der Sandmücke einfach möglichst zu minimieren. Ganz vermeiden, glaube ich, dass man das nicht kann. Ja, aber man kann es sicherlich minimieren. Dann gibt es sogar noch spezielle Schutzkleidung mittlerweile für Hunde, die man ähnlich wie ein T-Shirt über den Hund anziehen kann, was die Mückenstiche verhindern soll. Ganz ehrlich, da kann man auch ein ganz normales T-Shirt nehmen von sich. Ja, zieht es dem Hund auch gegen Abend von mir aus über den Körper drüber, so gut das geht. Damit ist eine große Fläche des Fells von außen her abgedeckt. Und die Kribbelmücke, ja, die ist schon sehr, wie gesagt, sehr, sehr klein. Und die wird auch irgendwann einen Weg finden, dann da durchzukommen durch dieses T-Shirt. Aber sie muss erstmal arbeiten. Und diese Zeit, die man dann hat, da, bis die mal dann Platz gefunden hat, kann schon einen gewissen Schutz für den Hund dann darstellen. Ne? Thema Impfung als vorbeugende Maßnahme. Ja, es gibt eine Impfung gegen Leishmaniose. Die gibt es auch in Deutschland und nennt man auch Leishmaniose-Vakzine. Da gibt es verschiedene Varianten des Impfstoffes und man muss aber wissen, dass diese Impfung, wenn man die dann macht für den Hund, nicht den Hund dafür schützt, dass die Leishmanien in den Körper eingebracht werden. Das heißt, die Sandmücke sticht den Hund. Vielleicht hat die auch gut gegessen vorher, die Sandmücke. Wir haben ja diese zwei Phasen, habe ich gesagt. Die erste Phase ernähren sich die Leishmanien in der Mücke von dem Blut des Wirts. Und in der zweiten Phase werden sie gut genährt, in reicher Anzahl durch den erneuten Stich in einen anderen Wirt übertragen. So, und diese Impfung, diese Leishmaniose-Impfung ist so aufgebaut, dass sie zwar nicht verhindert, dass die Sandmücke sticht und die Leishmanien in den Körper eindringen, in den Wirt, aber sie verhindert, dass es zu einem großen Ausbruch kommen kann. Also sprich, die Leishmaniose, wie man sie Krankheit dann nennt, die ist dann da, aber die Symptome, dieses Ausbrechen auf der Haut, die Brillenbildung, die Befall der Organe, das wird durch die Impfung ja, verhindert. Ist so ein Hund als Wirt in Frage gekommen und die Leishmanien können in einem sogenannten Titer im Blutbild festgestellt werden, dann, wenn der Hund einmal geimpft ist, muss er jedes Jahr geimpft werden. Weil die Problematik ist einfach die, wenn man das dann nicht regelmäßig macht mit der Impfung, jedes Jahr immer und immer und immer wieder, die Leishmanien bleiben im Körper. Und sobald dieser Impfstoff die Fliege macht, haben die Leishmanien freie Bahn und können dann die eigentliche Erkrankung auslösen, wie Haut, Organe, Brillenbildung und das Ganze. Und wenn wir schon bei der Impfung sind, natürlich ist es wichtig, dass zum einen die Hunde, die diese Impfung kriegen, gesund sein müssen, also körperlich, organisch gesund sein müssen. Und jetzt kommt es, sie sollten auf jeden Fall Leishmania negativ sein. Also sie sollten keinerlei Leishmanien im Körper schon haben. Na, das ist ganz wichtig. Sonst wirkt diese ganze Impfung nicht. Umgekehrt ist es dann so, wenn dann die Hunde alle gesund und munter sind und werden gestochen, also werden geimpft und dann ist der Schutz da und wenn dann die Leishmanien hineinkommen in den Körper, dann besteht der Impfschutz aber, der ist dann aufrecht und nichts kann passieren. Also nichts kann passieren, ist weit gefehlt, der Begriff, aber es kommt sehr wahrscheinlich zu keinem Ausbruch der Krankheit. So, jetzt tun wir mal so, als wenn wir im sonnigen Süden waren mit unserem Hund, wir kommen nach Hause. Und er hat vermehrt irgendwelche Anzeichen. Müdigkeit, Schlappheit, bla bla bla, säuft wie ein Loch, pinkelt aber kaum. Also all solche Dinge. Und dann gehen wir natürlich auf, als aufmerksamer Hundehalter, Hundehalterin zum Tierarzt und sagen, hey, hier kann was nicht stimmen. Dann wird ein Bluttest gemacht, damit der Titer, also wie stark sind die Leishmanien im Blut vertreten. Und wenn der einen gewissen Wert erreicht hat, dann werden die meisten Tierärzte sagen, so, jetzt brauchen wir aber ein sogenanntes antiprotozoale Medikament. Und das ist dann meistens ein Medikament wie Allopurinol. Oder auch, wie heißt es noch, Miltefosin, genau. Diese beiden Medikamente ziehen quasi darauf ab oder wirken verstärkt in der Richtung, dass Leishmaniose, also der Parasit, Leishmania-Parasiten, zu stoppen und das Immunsystem des Hundes zu verstärken. Ja, was aber nicht immer gelingt, muss ich auch dazu sagen. Also dieses Allopurinol, vor allen Dingen dieses, sorgt dafür, dass quasi die Vermehrung der Leishmanien gestoppt wird. Ich sag mal so, das ist wie die Antibabypille für Leishmanien. Ja? Die können sich einfach nicht mehr vermehren. Und mit dem Miltefosin, das ist eben auch das Immunsystem auch mit zu stärken. Also beide stoppen das und vermehren das und verstärken das Immunsystem. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und dann gibt es noch die Immunmodulatoren. Das könnte zum Beispiel Interferon Alpha sein. Das wird dann eingesetzt, um die Immunabwehr des Körpers, also die Immunantwort eines Körpers, eines Hundes, eines Stoffwechsels zu verbessern und damit gegebenenfalls, ich muss sagen gegebenenfalls, die Kontrolle der Infektion zu unterstützen. Also damit der Titer nicht weiter steigt, die Leishmanien sich nicht unkontrolliert vermehren und der Hund dann somit ja stark erkrankt. Ist das Krankheitsbild aber jetzt schon ausgebrochen, also die ersten Hautläsionen schon da und sind entzündet, vielleicht sogar eitrig, dann kommt zu diesen zuvor genannten Medikamenten meistens noch ein entzündungshemmendes Medikament mit hinzu, wie Glukokortikoide, die dann hergehen und die Symptome, diese Entzündungssymptome zu lindern. Also, dass die Entzündung abschwillt, abklingt, die Haut wieder stabiler wird, der Selbstheilungsprozess der Haut funktioniert und das Immunsystem, was wir vorher zum Beispiel durch Interferon Alpha gestützt und gepusht haben, dann auch wirklich dagegen angehen kann. Und somit eine Wundheilungsstörung, die vielleicht vorher da war, dann eben wieder funktioniert. Wenn diese ganzen Maßnahmen erstmal laufen, also Allopurinol, Interferon Alpha und, wenn das alles mal richtig läuft und der Titer eine gewisse Höhe erreicht hat, dann muss man wissen, dass es in der Regel dann zu einer, nicht nur in der Regel, sondern dass es dann zu einer langfristigen und sehr langen, lebenslangen Überwachung und tierärztliche Betreuung des Hundes kommen wird. Das geht nicht anders. Und neben der medikamentösen Behandlung können natürlich auch Maßnahmen ergriffen werden, die speziell auf dieses Krankheitsbild gemünzt sind. Also wir sprechen hier auch wieder dann von einer bedarfsgerechten Ernährung, also einer diätetischen Ernährung, um einfach diese Leishmanien, diese Erkrankung, die Leishmaniose in den Griff zu kriegen, gegebenenfalls Symptome zu lindern und in Verbindung des Ganzen dann natürlich auch den Leishmanien-Titer wieder runterzudrücken, also die Population der Leishmanien im Blut wieder zu senken. Bevor ich jetzt weitergehe auf die Ernährung bei Leishmaniose, die durchaus sehr, sehr wichtig ist, möchte ich nochmal auf das Allopurinol zurückkommen, auf das Medikament. Das kommt nämlich ursprünglich aus der Humanmedizin, also aus der menschlichen Medizin, und wird eigentlich nur eingesetzt bei Gicht. Gicht ist ein Stoffwechsel, eine Stoffwechselstörung, bei der sich Harnsäurekristalle in den Gelenken, vorwiegend in den Gelenken ablagern, auskristallisieren, dann kriegt man so Knoten an den Händen und so und die sitzen auf den Gelenken drauf und das schmerzt natürlich unwahrscheinlich. Allopurinol wirkt, indem es eben die Bildung von Harnsäure reduziert. Somit weniger Harnsäure, weniger Harnsäurekristalle, weniger Austreibung, weniger Schmerzen an den Gelenken. Punkt. So, das ist so das Ganze. Und das geschieht indem es eben ein Enzym, also das Medikament, ein Enzym namens Xanthinoxidase blockiert, das für die Umwandlung von Purinen in Harnsäure verantwortlich ist. Das heißt, es wird das Enzym blockiert, also wird blockiert und die Harnsäure kann sich nicht bilden. So, die Kristalle können sich nicht bilden. Bei Hunden können Stoffwechselstörungen oder Erkrankungen auftreten, die ähnliche Symptome wie Gicht bei Menschen haben. Und das ist eben in einigen Fällen dann, dass der Tierarzt dann Allopurinol verschreiben wird. Aber da geht es wirklich mehr oder weniger nicht, weil jetzt die Hunde Gicht haben könnten oder Gicht kriegen könnten oder wie auch immer. Können sie kriegen? Es gibt Hunde, die haben durchaus durch zu hohe Harnsäurewerte, bilden die kristalline Formen aus. Aber die sind dann meistens beim Hund in den Nieren. Das heißt, die Glomerulusfäden von der Niere bekommen kleine Gichtknötchen. Also man spricht da von der Gichtniere. Und dadurch können die nicht mehr richtig arbeiten. Aber das ist jetzt nur am Rand. Es geht vorwiegend um Purine. Und wenn wir jetzt sagen, dass Allopurinol die Harnsäure senkt und damit das alles in den Griff kriegt, muss man wissen, dass zum Beispiel bei Hunden also Allopurinol eingesetzt wird, so, weil es die Sättigung hemmt und somit die Verringerung von den Leishmanien. Also das ist, wie gesagt, wie so die Antibabypille, ich sag mal, Antibabypille für die Leishmanien. Also die können sich da nicht mehr so stark vermehren im Hundekörper. Das ist das eigentliche Ziel von Allopurinol. In der Regel wird es eben eingesetzt, wir haben ja vom Titer schon gesprochen, wenn der Titer zu hoch ist, also wirklich drüber geht, so über die 1,0, 1,5, 1,2 im Blutbild, so kenne ich das zumindest, dann werden die Tiere also sagen, oh, okay, jetzt müssen wir aber hier Allopurinol reinballern, weil wir müssen die Leishmanien aushungern und die Leishmanien, wie gesagt, ernähren sich vorwiegend von Purinen. Vielmehr nicht vom Purinen selber, das ist nämlich auch ganz wichtig mal zu wissen, sondern von dessen Abbauprodukt. Das ist das Hypoxanthin. Davon ernähren sich Leishmanien. Und eben dieses Allopurinol, auch gänglich ortsüblich Allo genannt, sättigt diese Leishmanien und damit ist das vorbei mit der Vermehrung. Jetzt fragt man sich sicher, okay, habe ich alles schon mal gehört, irgendwie Allopurinol und so weiter. Und dann muss auf jeden Fall purinarm ernährt werden, der Hund. Ja, muss er. Dann auf jeden Fall. Allo tötet die Leishmanien nicht ab, sondern sorgt dafür, dass sie sich nicht ungehemmt entwickeln können. Soweit haben wir es ja. Gleichzeitig hemmt Allopurinol das sogenannte Enzym Xanthioxidase. Na, das ist ein Abbauprodukt, habe ich ja gesagt. Ne? Lagert sich im Harnwegen an und so weiter. Harnstein kann entstehen. So. Und das ist auch der Grund, warum bei einer Gabe mit Allo auf eine purinarme und somit minimale harnstoffbegünstigte Ernährung geachtet werden muss. Also zum einen, wenn ich dieses Allopurinol einsetze und damit die Leishmanien aushungern muss, kann ich nicht gleichzeitig wie ein Wilder einfach Purine weiterhin geben, weil damit würde ich ja die Leishmanien weiterhin ernähren, unter anderem. Und somit auch die Harnsäure weiter steigen. Also ich kann ja nicht Feuer mit Spiritus bekämpfen. Ne? Wenn ich ein Feuer löschen will, dann nehme ich Wasser, eine Löschdecke oder was anderes. Aber ich kann nicht hergehen und kann sagen, prima, Allopurinol ist drin, die Leishmanien, die kriegen jetzt einen auf den Sack, ne? Die können sich nicht vermehren, super. Dann kann ich wieder fleißig Innereien zum Beispiel fleißig in größeren Mengen füttern. Ja, passiert schon nichts, kriegt ja Allopurinol. Nee, gerade dann ist es ganz, ganz wichtig, eine möglichst purinarme Ernährung meinem Hund anzubieten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem ich immer wieder mit anderen Menschen, anderen Hundehaltern, Züchtern, Tierärzten, gegebenenfalls zusammenknalle. Allopurinol, machen wir uns nichts vor, ist ein Medikament. Medikamente gehen bei längerer Dosierung, Gabe auf die Leber. Das heißt, wir müssen dann später wieder mit Leberentgiftung arbeiten, ob das jetzt mit Zeolit ist, Vulkangestein, in dem Fall, oder Heilerde, oder. oder ob wir die Leber später mit Mariendistel unterstützen. Übrigens, Mariendistel entgiftet nicht. Mariendistel unterstützt die Leber für die Entgiftung. Entgiften tun wir mit Zeolit oder also Vulkangestein oder anderen Pülverchen, Heilerde etc. Mariendistel entgiftet nicht. Mariendistel unterstützt die Leber in ihrer eigenen Funktion. So, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich schweife ab. Aber Thema Leber kommt auch noch irgendwann dran. Wir müssen einfach mal uns vor Augen halten. Wir gehen jetzt zum Tierarzt und sagen, wir denken, das ist Leishmaniose. So, wir haben es gegoogelt von mir aus. Ja, jetzt gehen wir zum Tierarzt, sagen, der hat Leishmaniose, mein Hund. Der Tierarzt sagt sich, ja, okay, gut, an den einen oder anderen Stellen sind so kleine Läsionen an der Haut zu sehen, könnte ein Ausbruch der zweiten Leishmaniose-Form sein. Wir machen mal eine Titerbestimmung. So, Titerbestimmung wird gemacht, jetzt ist die bei 0,5, 0,8, keine Ahnung. Ja, da sagt kein Tierarzt der Welt, ja, wunderbar, machen wir mal Allopurinol rein, bam. Ja, so. Die Ärzte, jetzt bin ich mal ganz böse, warten, bis es soweit ist. Ja, es ist so, als wenn ein älterer Mensch oder wie auch immer an der Straßenrand steht und will drüber, ja, und ist noch einigermaßen gehfähig und dann sagt man, mal gucken, wenn die Ampel grün wird, wie weit sie kommt, derjenige oder diejenige, und wenn nicht in der Mitte stehen bleibt, dann können wir immer noch unter die Arme greifen. So, das kann aber nicht der richtige Weg sein in dem Moment. Wenn ich erfahre, dass mein Hund Leishmaniose hat, mit einem ganz geringen Titer, der seitens des Tierarztes noch nicht medikamentös behandelt werden muss. Ist ja schon mal schön. Da freut man sich drüber, ja? Es muss noch nicht behandelt werden, super. Aber kann ich denn dann einfach so weiterfüttern, meine Fütterungsmethode mit zum Beispiel Innereien, mit Fischhäuten, mit Tierhäuten, mit Hülsenfrüchten, Spargel in der Spargelzeit, ja, nach wie vor reichlich Fleisch? Nee, kann ich eben nicht. Das ist nämlich der große Unterschied. Und da knalle ich immer wieder auf Unverständnis, wenn ich das sage. Und ich verstehe eigentlich nicht, wieso. Wenn ich doch, also Purine, das sind alles in Fleisch kommen, fast in allen Lebensmitteln sind Purine drin, machen wir uns nichts vor, ja. Aber gerade in tierischen Bereichen halt am meisten. So, im Muskelfleisch sind Purine drin, in Innereien, alles schon aufgezählt. So, aber in verschiedenen Dosierungen. Und wenn ich dann hergehen kann, wenn ich das Ergebnis habe, ja, Leishmaniose besteht, aber sie ist noch nicht zum Ausbruch gekommen, dann muss doch mein erstes Ziel sein, als Hundehalter zu sagen, okay, jetzt werden wir die Leishmanien, die im Blut sind, mal ein bisschen aushungern. Also sprich, vernichten können wir die nicht, die sind drin. Aber wir können doch zumindest über die Ernährung schon mal schauen, ob wir sie nicht etwas, naja, am kurzen Futternapf halten. Das heißt, wir müssen versuchen, jetzt ein bisschen weniger Fleisch zu füttern. Innereien möglichst. Und da sind wir heute Gott sei Dank auf dem Weg, wo wir wirklich Nahrungsergänzungsmittel haben, die Vitaminzufuhr, die normalerweise und Energie, die normalerweise über Innereien kommt, beispielsweise, zu kompensieren über Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt sogar Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile, die speziell für Leishmaniose-Patienten sind, ja, die also wirklich keine Leiporine mehr enthalten, aber die trotzdem den Hundekörper versorgen. So, dann muss es doch das erste Ziel sein, bevor ich mit der Chemiekeule anfange, dass ich sage, okay, wir reduzieren das Fleisch auf eine gewisse Menge, muss dann ein Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin berechnen, wie viel Purin da drin ist in der Tagesmahlzeit, aber man kann es so weit runterschrauben, dass man immer noch Fleisch geben kann, die Innereien fallen erstmal weg, Fischhäute und Tierhäute fallen erstmal weg, weil das sind Purinbomben, wie gesagt, ja, das steigert auch enorm die Harnsäure nach oben, also das wäre zum Beispiel auch bei Hunden mit einer Niereninsuffizienz ein ganz klares No-Go, dieses noch einzusetzen, und das andere ist, dass man dann eben Lebensmittel findet, das gibt es durchaus, die sehr purinarm gestaltet sind, die aber trotzdem einen hohen Nährwert haben, und wenn wir die Nährwertdichte am Ende des Tages mit unserer selbstgekochten, selbst zusammengestellten Ernährung nicht hinbekommen, also von der Menge her, also Menge ist ja nicht gleich Inhalt der Nährstoffe. Ich kann ja, also Ich kann ja ein Menü kochen oder zusammenstellen mit 1 Kilo Gesamtgewicht für einen Hund und habe da nur die Hälfte an Nährstoffen drin, die ich in 500 Gramm einbauen könnte. Also man muss das immer differenzieren. Und dann geht man eben hin und schaut sich diese Nährstoffdichte an. Reicht das für den Hund, für sein ganzes glückliches Hundesein, für sein Tagesgeschäft sozusagen? Nein, reicht nicht. Okay, dann kommen Nahrungsergänzungsmittel dazu, die es speziell für Hunde mit Leishmaniose gibt. So. Und wenn ich es auf diese Art und Weise schaffe, über die Ernährung die Leishmanien in Zaum zu halten, dann brauche ich kein entzündungshemmendes Medikament mehr, dann brauche ich kein Allopurinol, dann brauche ich das und das und das nicht mehr. Deswegen der Weg, wenn der Titer, wie gesagt, wenn der Titer noch relativ gering ist, bestehen gute Aussichten, den auf diesem Level zu halten oder sogar runterzudrücken, im besten Falle. Auch das habe ich schon in meinen Ernährungsberatungen gesehen und auch das hat schon wunderbar funktioniert. Hierzu kann ich euch auch noch mal so 6 einzelne Tipps mit auf dem Weg geben. Also immer, das ist mir jetzt völlig egal, ob ihr jetzt barft, ob ihr jetzt selber kocht, ob ihr Nassfutter nehmt oder ein Trockenfutter, es muss angepasst sein an das Krankheitsbild. Ne? Und oftmals ist es so, dass es gibt ja so Leishmaniose-Spezialfutter und so ein Krempel. In der Regel reicht es, wenn man einfach auf ein Futtermittel geht, was zum Beispiel für Niereninsuffizienzpatienten ist. Weil auch da wird man normalerweise als Hersteller sehr, sehr, sehr genau darauf achten, dass dieses möglichst purinarm ist, weil es sonst die Harnsäure nach oben treiben würde. Und das für die Nieren auch nicht gut. Es sollte außerdem dann auch eine ausgewogene Mischung an hochwertigen Proteinen, adäquaten Fetten und natürlich sehr, sehr leicht und hochverdaulichen Kohlenhydraten enthalten. Dann wäre wichtig Antioxidantien. Also die können dann beispielsweise dabei helfen, gegebenenfalls Entzündungen, die gerade entstehen, wieder zurückzudrängen, also zu reduzieren, das Immunsystem damit zu stärken. Es sollten durchaus antioxidative Lebensmittel, also Stoffe wie Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin mit reinkommen. Omega-3-Fettsäuren sind da ganz groß zu nennen. Ja? Beispielsweise Krillöl, Algenöl, Brokkoli, Spinat, Blaubeeren. Also alle die haben eine sehr gute antioxidative Wirkung. Wobei man beim Spinat wieder ein bisschen aufpassen muss, weil der natürlich auch Purine enthält. Ich habe ja gesagt, es gibt immer Leben, jedes Lebensmittel enthält irgendwie Purine, weil Purine sind ganz, ganz wichtige Zellbausteine für jedes Lebewesen. Es kommt auch immer darauf an, wie viel da drin sind und wie viel wir unserem Hund in dem Moment über die Ernährung geben. Dann sollte immer ein niedriger Phosphor- und Puringehalt allgemein sein. Also die Nierenfunktion ist manchmal beeinträchtigt, habe ich ja schon gesagt. Da müssen wir also auch einen niedrigen Phosphorgehalt einbauen. Das heißt, Knochen, wie der Hund sie vielleicht vorher bekommen hat, alle 2 Tage mal so einen dicken Knüppel zum Futtern, das wird wegfallen, ja, um eben auch die Belastung des Körpers bei Leishmaniose und dann auch der Nieren einfach zu reduzieren. Eine gute Hydration, also stellt sicher, dass der Hund immer genügend zu trinken, frisches Wasser hat, ne? Um seinen Wasserhaushalt regulieren zu können. Mit dem Regulierung der Was Wasserhaushalt wird auch der Mineralstoffhaushalt natürlich reguliert. Ne? Das ist besonders wichtig, um auch die Nieren zu schützen. Ja? Kleine und häufige Mahlzeiten geben. Es kann schon durchaus hilfreich sein, die Futtermengen auf mehrere kleine Mahlzeiten zu verteilen, statt auf einer großen oder so, weil dann natürlich auch, wenn die purinhaltig ist, das natürlich reinballert in den Körper und gegebenenfalls dann doch, auch wenn die Anzahl der Purine sehr gering ist, trotzdem noch die Harnsäure nach oben drückt. Und wenn man das Ganze, diese verminderte Menge an Purinanteilen zum Beispiel oder an Harnsäure steigernden Inhaltsstoffen, wenn man die ein bisschen auf den Tag verteilt, dann ist das definitiv erleichternd für den Hund, das zu verarbeiten und natürlich auch somit auch die Blutzuckerregulierung, dass die stabil bleibt und aufrecht bleibt. Auch das ist ein großer Bestandteil davon. Also diese gesamtheitliche Betrachtung. Man soll ja nicht immer dann nur die Leishmaniose betrachten, sondern man muss den Wir reden jetzt die ganze Zeit von einem Hund, der nur Leishmaniose hat. Wenn das natürlich einen Hund trifft, der sowieso schon eine Niereninsuffizienz hat oder der vielleicht sogar mit der Leber Probleme hat oder der eine exokrine Pankreasinsuffizienz hat, dann wird's richtig lustig. Klar kann dann passieren, dass ich dann wirklich nicht mehr um Medikamente herumkomme und dann machen die ja auch wirklich Sinn. Dann ist das ja auch in Ordnung meinerseits aus. Auch für mein Verhältnis, sprich für meinen Gedanken, ist das dann völlig in Ordnung. Aber solange das alles nicht der Fall ist und die Leishmaniose sich in einem Status befindet, wo sie noch nicht seitens des Arztes mit Allopurinol verpflichtend bekämpft werden muss, dann macht doch eine Anpassung jetzt schon und nicht erst, wenn Allopurinol gegeben wird. Dann muss in jedem Fall purinarm gefüttert werden. Aber ich kann es doch schon vorher steuern, damit ich gar nicht erst mit meinem Hund in diese Richtung, ich sag mal, vermehrte Anzahl der Leishmanien und damit dann eine weitere Gabe oder eine Gabe mit Chemie in den Hund hineinballer. Das muss doch wirklich nicht sein. Und auch wenn ich schon tausendmal angesprochen habe, jetzt in dem Podcast, Vermeidung bestimmter Lebensmittel. Ich habe es ja schon ein paar Mal genannt jetzt, wie stark purinhaltige Lebensmittel, wie Hülsenfrüchte, Innereien, Häute, Fische, Geflügel, größere Mengen an Fleisch und so weiter. Übrigens ist es so, wenn man sich da jetzt als Hundehalter oder Halterin nicht sicher ist und sagt jetzt, oh Mann, ey, ich will jetzt auch nicht großartig einen Ernährungsberater gleich kontaktieren oder Beraterin kontaktieren. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, der sagt mir, der Titer ist noch extrem, also der ist noch unten, der ist noch nicht extrem hoch, wir können da noch was machen. Gibt ja auch Tierärzte, die es dann durchaus befürworten, dass man erstmal über die Ernährung das steuert. Dann kann man sich, wenn man dann nicht weiß, als Zweibeiner, wie viel Purine, wie hoch ist denn so ein Harnsäureanteil? Also wenn ich jetzt auch als Mensch was gegessen habe, und das darauf will ich jetzt hinaus, wenn ich als Mensch was gegessen habe, ich weiß ja dann auch nicht, ja, um wie viel Prozent erhöht das denn jetzt meine Harnsäurewerte im Körper? Und um wie viel Purin ist denn in so einem Lebensmittel überhaupt drin? Dann geht zum Beispiel einfach mal ins Netz, da macht sich dann wieder Google bezahlt, und geht zum Beispiel mal auf Krankenhäuser, die sich speziell auf Nierenpatienten spezialisiert haben, also Dialysekliniken und all solche Dinge. Die haben des Öfteren PDF-Dateien zum Runterladen für Menschen, für Zweibeiner, die zum Beispiel an einer Niereninsuffizienz oder einer wirklich defekten Niere leiden, die also regelmäßig zur Dialyse müssen, zur Blutreinigung, denn die müssen auch ganz höllisch aufpassen, dass sie ihre Harnsäurewerte im Griff haben. Und da findet ihr dann öfters mal Lebensmittel aufgeschlüsselt in Tabellenform mit dem Purinanteil oder, und jetzt kommt's, die andere Variante, mit dem Harnsäureanteil. Also um wie viel Prozent, wenn ich ein Lebensmittel gegessen habe, erhöht das im Körper, und da ist es jetzt völlig egal, ob es der Hunde- oder der Menschenkörper ist, inwieweit erhöht das meine Harnsäure? Und dann suche ich mir Lebensmittel in dieser Tabelle aus, die den niedrigsten Harnsäurewert überhaupt haben. Danach schaue ich dann erstmal, welche Lebensmittel sind das. Ne? Also erstmal kann man ja, manchmal gibt es auch Tabellen, dann filtert man sich das raus. Wer hat den niedrigsten Harnsäurewert? Und dann suche ich mir von dieser Tabelle mit den niedrigsten Harnsäurewerten die passenden für meinen Hund passenden Lebensmittel raus. Ja, wie ein bisschen Fleisch. Und da gibt es auch von Fleisch zu Fleisch Unterschiede. Ne? Also Geflügelfleisch kann einen ganz andere Purinanteil haben wie Rindfleisch zum Beispiel. Dann kommt es auch immer darauf an, wo die Viecher aufgewachsen sind. Auch das ist sicherlich ein Kriterium. Das werdet ihr in diesen Tabellen aber nicht finden. Aber es sei mal so gesagt. Einfach nur mal am Rande. Also kann ich doch hergehen und kann im Grunde genommen mir die Lebensmittel für meinen Hund aussuchen, anhand solcher Tabellen, anhand solcher Informationen, zumindest mal fürs Erste, um zu schauen, okay, was kann ich jetzt am Anfang machen, um die Harnsäure möglichst runterzudrücken, um die Purine möglichst runterzudrücken, damit ich diese verfluchten Leishmanien nicht ernähre und sie eigentlich so ein bisschen am Hungerhaken halte, ne? Aber jetzt habe ich die ganze Zeit von Purinen gesprochen und wie böse die eigentlich sind. So ist es ja auch nicht. Ja, so, Purine sind eben nun mal organische Verbindungen, die in vielen Lebensmitteln vorkommen. Ja? Und die auch im Stoffwechsel des Hundekörpers oder auch Menschenkörpers eine ganz wichtige Rolle spielen. Energiebereitstellung zum Beispiel. Purine dienen als Bestandteil von Nukleotiden. Das sind Bausteine der Nukleinsäure, DNA und RNA. Also da sind die auch ganz wichtig und entscheidend für die Speicherung und Übertragung zum Beispiel von genetischen Informationen. Also dafür werden auch Purine gebraucht. Wir haben schon von Harnsäureproduktion beim Abbau von Purin mit Harnsäure gebildet. Also auch da liegen die zum größten Teil mit drin. Nervensystem, Neurotransmitter. Es gibt Purin ist ja nicht gleich Purin. Es gibt Purin zum Beispiel wie die Adenosin. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei Neurotransmittern fürs Gehirn. Also die auch mithelfen, Signalübertragung zwischen den Nervenzellen ja, zu verbessern, sind daran beteiligt. Ja. Adenosin hat auch eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Ja. Ist, so viel ich mal gelesen habe, auch, jetzt nagelt mich daran nicht fest, aber so viel ich weiß, ist es auch bei der Regulierung vom Schlaf-Wach-Zyklen beteiligt. Ja, also ihr seht, Purine sind nicht zwingend böse. Ja, wenn sie diese blöde Funktion mit der Harnsäurenüberschuss nicht hätten, mit der Harnsäurenproduktion, mit dem Abfall, vielmehr mit dem Abbauprodukt zu tun hätten, dann wären das mega geile Dinger, die einfach nur toll sind. Ja, dann spielen sie, wenn man schon von Zellen spricht, natürlich auch bei der Zellregulation ganz wichtig, ne? Also die Signalübertragung, Enzymaktivitäten, biochemische Prozesse im Körper, alles da sind Purine wahnsinnig wichtig. Ja? Man muss aber jetzt keine Angst haben, weil ich vorhin gesagt habe, wir müssen die Purine runterdrücken, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert im Körper, ja? Dass wir jetzt irgendwie, ich sag mal, die Funktion als Neurotransmitter wegnehmen würden im Hundekörper oder dass wir diesen Schlaf-Wach-Zyklus zerstören oder bei der Energiebereitstellung da wichtige Funktionen wegnehmen. Das ist nicht der Fall, weil ein Überschuss, sagt ja schon der Name, wenn die Harnsäure in einem normalen Prozess, in einer normalen, dem Hund erträglichen Menge durch Purine hergestellt wird oder wenn die Purinkonzentration normal ist, auf den Hund gemünzt, auf das Krankheitsbild normal ist, dann kommen diese Purine auch in reduzierter Form da an, wo sie ankommen sollen, nämlich in allen Funktionen, wie ich sie gerade aufgezählt habe. Aber die Leishmanien, die bekommen sie nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Also wir setzen dann die Purine ganz, die Menge ganz gezielt dem Organismus zur Verfügung. Dann sind die, ich sag mal, weg. Ja, und dann kommen die Purine und dann kommen die Leishmanien und sagen, ja und wir. So, das ist so, als wenn ihr irgendwo vor einem Megakonzert Karten gekauft habt. In einer gewissen Menge gab es Karten zu kaufen. Ihr könnt alle rein, ihr könnt die Band sehen, ihr könnt klatschen, ihr könnt jubeln, ihr habt einen geilen Abend. Und diese Störer, die auf Konzerten nur stören wollen, sag ich mal, ja, die haben keine Karten bekommen. Das sind die Leishmanien und die trotteln wieder nach Hause. Die tun nichts, die können nicht agieren, die kriegen kein Futter, die gehen nach Hause und sind traurig, sozusagen. Ja, bildlich gesprochen. So, und deswegen muss man da keine Sorge haben, dass jetzt wirklich da irgendwas passiert und wenn ich auf diese Reduktion gehe von Purinen im Anteil der Lebensmittel, wenn das auf den Hund genau gemünzt ist, genau berechnet ist und dann passiert dem Hund nichts. Ganz im Gegenteil, es wird ihm besser gehen, mit Sicherheit. Und die Stoffwechsel werden sich stabilisieren langfristig. Und wie gesagt, man muss es halt im Auge behalten. Als besonders purinarm, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich habe ja von so einer Tabelle gesprochen, die man sich da runterziehen kann und so. Besonders purinarm ist zum Beispiel Obst und Gemüse. Ne? Also Äpfel, Birnen, Beeren, Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte gehen auch für Hunde. Zum Beispiel eine schöne Mandarine oder Clementine oder Orange, wenn sie denn vollreif sind. Damit baut sich die Säure ab im Obst Und damit werden sie zu einem wunderbaren Teil eines Hundemenüs. Ne? Melonen, da würde ich dir aber dann die Wassermelone vorziehen. Brokkoli, Karotten, Sellerie, Gurken, Blattgemüse zum Beispiel wie Spinat oder Salat. Wobei Salat ist ja kein Blattgemüse, Salat ist Salat. Spinat ist purinhaltig, ja, enthält aber auch Oxalsäure, was gegebenenfalls wieder gut ist. Aber wir müssen da einfach schauen. So, Getreide und Getreideprodukte. Haben wir natürlich auch immer mal wieder im Programm beim Hund Haferflocken, Quinoa, Gerste. Also ich spreche jetzt hier vorwiegend von Pseudogetreiden. Milchprodukte eignen sich hervorragend für eine purinarme Ernährung wie Joghurt, Käse, wenn er nicht zu so salzig ist. Ich gebe immer so den Tipp, mal so Ziegenblockkäse zu kaufen und dann mal auf die Natriumangaben zu schauen. In der Regel ist da sehr wenig Natrium, also Kochsalz drin. Butter. Ungesalzen natürlich und ungesüßt. Ne? Also Butter in seiner Reinform. Was gibt es noch? Quark, Buttermilch, Skyr in rauen Mengen. Skyr wäre sogar gut, wenn ein Hund Leishmaniose und Pankreatitis hat, weil ich dann beide Seiten abdecken kann. Zum einen ist Skyr sehr, sehr fettarm, was jetzt wiederum der Bauchspeicheldrüse zu Potte kommt und zugutekommt. Und das andere ist eben hochwertige verdauliche Eiweiße, die dem ganzen Körper zur Verfügung stehen und so gut wie keine Purine hat und somit auch wieder bei Leishmaniose eingesetzt werden kann. Eier sind generell purinarm und können eigentlich sehr, sehr gerne in einer purinarmen Ernährung sogar täglich eingesetzt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Fisch und Fleisch, ja, eben enthalten normalerweise höhere Mengen. Man muss einfach gucken dann, dass man auf Sorten zum Beispiel wie Huhn, Truthahn, Kaninchen geht. Die haben noch eine relativ geringere Purinzahl und treiben somit wenig oder weniger die Harnsäure nach oben. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Lachs oder den Kabeljau, den Dorsch. Aber bei Fischen eben, wie gesagt, alles ohne Tierhäute. Also alles ohne Fisch und Tierhäute. Ne? Genau. Gleiches gilt übrigens auch, also jetzt, ich habe ja von Tierhäuten gesprochen, augengetrockneter Version. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht nur von der Pute mit Haut und dem Hühnchen mit Haut, sondern ich spreche auch von getrockneten Tierhäuten. Ja, auch die dürfen, bitte, 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 auch die dürfen bei einem Hund mit einer Nierenerkrankung oder eben auch Leishmaniose nicht mehr auf dem Speiseplan stehen. Das wäre sehr fahrlässig in dem Moment. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, dass natürlich auch immer andere Faktoren eine große Rolle spielen, die eine Leishmaniose, also wenn sie dann eingebracht worden ist, das Krankheitsbild, wenn die Leishmanien drin sind, ist noch nicht ausgebrochen. Natürlich zählt auch immer dazu, das Alter des Hundes. Ne? Also ein älterer Hund wird nie so ein Immunsystem noch haben wie ein ganz junger Hund, um diese Leishmanien zum Beispiel in den Griff zu kriegen, also auch niedrig zu halten. Die Aktivität, die Bewegungsmöglichkeiten spielen dabei eine große Rolle. Rassetypische Merkmale, ganz klar. Denkt man an den Dalmatiner mit der purinarmen Ernährung. Auch daran kann man sich gegebenenfalls sogar bei der Ernährung bei Leishmaniose orientieren. Auch der braucht eine purinarme Ernährung. Nicht alle Dalmatiner, aber sehr, sehr viele. Welche Ernährungsform die beste ist für mein Tier, das muss ich auch eruieren. Also bleibe ich beim Trockenfutter, gehe ich dann doch lieber in selbstgekochtes oder wie mache ich das am besten? Ne? Dann natürlich andere Erkrankungswege wie eine Pankreatitis, eine IBD, also eine chronische Darmentzündung. Skeletterkrankungen spielen eine große Rolle. Wir haben vorhin von Phosphor auch gesprochen, von Phosphaten vielmehr in der Ernährung. Da muss man natürlich aufpassen, dass man gegebenenfalls Skeletterkrankungen, die dann wieder auf gewisse Mengen Phosphat angesprochen oder abhängig wären, um die am Leben zu erhalten, die Skelettstruktur. Das muss man aus alles abwägen. Niereninsuffizienz, mehrmals genannt. Allergien. Das ist auch mal so ein Ding, wenn man dann sagt, oh, jetzt habe ich endlich ein Lebensmittel gefunden, was funktioniert, dann sagt man, ah nee, geht doch nicht, da reagiert das Kurtchen drauf, ja. Also auch dann muss man wieder umdenken, Unverträglichkeiten seitens Magen-Darm-System, bestehende medikamentöse Gaben. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wie gesagt, mit Medikamenten zu bearbeiten, wenn es denn schon stark ausgebrochen ist. Ja, und natürlich gibt es auch wiederum dann die Medikamentenpausen, in denen man dann auch weiterhin natürlich sehr purinarm arbeiten muss mit dem Hund, weil während ich natürlich die Medikamentenpause mache, die Leber entgiften sollte gleichzeitig, damit da mal auch ein bisschen Stärkung und Ruhe reinkommt in dieses Organ. Dieser Podcast ist etwas länger wie die anderen, stelle ich gerade fest, aber vielleicht merkt ihr auch an meiner Stimmlage, es ist einfach ein Thema, was mich immer wieder auf die Palme bringt. Und deswegen möchte ich eigentlich nochmal ganz gern mein persönliches Fazit euch unterbreiten. Also, Leishmaniose ist und bleibt eine ernsthafte Erkrankung, die unter anderem Hunde betreffen und die natürlich auch gegebenenfalls im schlimmsten Falle tödlich enden kann. Das muss man sich bewusst sein. Durch Aufklärung aber über die Ursachen, Symptome, Präventionsmaßnahmen können wir dazu beitragen, unseren Hunden, euren, meinen eigenen, vor der Krankheit zu schützen. Also Präventionsmaßnahmen hatten wir ja auch gesprochen. Es ist wichtig, regelmäßige tierärztliche Untersuchungen durchzuführen und auch da präventiv einzugreifen, um das Risiko der Infektion zu mindern oder wenn die Infektion schon da ist, das runterzudrücken, Gesundheit und das Wohlbefinden wiederherzustellen unseres Familienmitglieds. Wichtig wäre auch noch, Hunde und können sich nicht gegenseitig anstecken mit Leishmaniose. Also das ist nur möglich, wenn das Blut direkt über eine größere offene Wunde in das andere Tier gelangt. Also wenn es wirklich eine Beißerei wäre jetzt innerhalb eines Rudels, wo ein Hund Leishmaniose hat und die Bissverletzungen wären wirklich so stark, dass man sagen kann, okay, hier, die haben sich gegenseitig blutig gebissen und jetzt ist von dem einen Leishmaniosehund Blut in den anderen Körperorganismus gelangt. Dann, aber habe ich selbst noch nicht erlebt, Gott sei Dank, auch bei meinen Kunden, Kundinnen noch nicht, ist noch nicht vorgekommen. Na? Allerdings muss ich auch sagen, ist Panik und Angst, sein geliebtes Tier zu verlieren, nicht angebracht. Entschuldigung, denn emotionaler Stress zum Beispiel, also wenn wir so Angst haben, also das ist jetzt schlimm und ne, das bringt gar nichts, weil das überträgt sich auf den Hund und Stress wirkt sich negativ aufs Immunsystem aus und wenn das Immunsystem geschwächt ist und die Leishmanien schon da sind, dann haben die auch wieder freie Bahn. Ne? Man muss einen klaren Kopf behalten. Man muss sich einfach klar sein, okay, das Krankheitsbild ist jetzt da, gefällt mir nicht, ja, ist doof. Und so, aber jetzt muss ich da durch und mit meinem Hund. Ich muss meinem Hund das so angenehm wie möglich machen, dass wir das einfach hinkriegen. So. Kann man eben von einem zertifizierten Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin sich halt dann mal Hilfe holen, vom Tierarzt Hilfe holen und so im Dreiergestirn hätte ich beinahe gesagt, kriegt man das in der Regel ganz gut hin. Ja. Auch hinterfragt mal Dinge. Also wenn ihr jetzt beim Tierarzt seid, beim Tierheilpraktiker, beim Ernährungsberater oder wie auch immer, wenn man so eine Diagnose nicht verstanden hat, oder der Empfehlung, die gerade gegeben worden ist, auch wie bei mir als Podcast, ja, wenn euch das eine oder andere zu schnell war oder das eine oder andere nicht verstanden habt, weil ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt habe oder also nicht falsch, aber vielleicht umständlich oder wie auch immer. Ja, ich sage immer Sender-Empfänger-Prinzip. Ja, manchmal sagt man das so, weil man glaubt, der andere versteht das auch, dabei hat das gar nicht. Und da darf man ruhig die Arschbacken zusammenkneifen und sagen: Ja, pass mal auf, mein lieber Tierarzt, Tierpraktiker, Tierärztin, whatever, das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Ja, erklär mir das mal so, als wenn ich 5 Jahre alt wäre. Was müssen wir jetzt machen? Und davor darf man sich auch nicht schämen, das zu sagen, weil im Endeffekt geht es um unsere Tiere, um deren Tierwohl, deren Lebensqualität. Ja, und das ist einfach ein Familienmitglied, oder? Ich meine, wenn vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, wenn wir jetzt mit unseren Opa, Oma und den Kindern zum jeweiligen Arzt gehen würden, würden die begleiten und die würden irgendwas erzählen, wir würden es nicht verstehen, wenn wir auch sagen, Moment mal, was muss man jetzt bei meiner Tochter oder Sohn oder Opa oder Vater machen? Ich habe das nicht ganz verstanden. Wie war das nochmal? Warum machen wir die OP eigentlich jetzt? Ja, dahinter fragen wir ja auch. Also deswegen, wenn man da was nicht verstanden hat, in irgendeiner Form, hinterfragen. Definitiv hinterfragen. gerade wenn es um Themen wie Leishmaniose geht. Wird das Ganze aber von meinem Gegenüber, habe ich auch schon erlebt, mit Argwohn betrachtet, so nach dem Motto, was fragst denn du so blöd, ja, dann wird es Zeit, sich einen neuen Ansprechpartner zu suchen. In Form von Tierarzt, Tierärztin, Ernährungsberater, Tierpraktiker, keine Ahnung. Ja, weil Fragen muss erlaubt sein. Und wenn es dann solche Fachmenschen gibt, die dann sagen, entweder vertraust du mir das, ich sag's dir nicht nochmal, ja, glaub mir einfach und fertig, das ist dann sehr suspekt. Und da sollten wir uns von solchen Ärzten oder wie auch immer, sollten wir uns trennen. Und nicht nur gedanklich, auch, auf jeden Fall trennen. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich euch eine Stunde lang über Leishmaniose was erzählt. ich könnte das Thema noch über 2-3 Stunden ausbauen. Ich habe dazu auch schon Webinare gemacht zu dem Thema, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt, weil ich immer wieder sehe, wie man mit dem Thema Leishmaniose und der Ernährung umgeht. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen die Angst vor der Leishmaniose nehmen, dem einen oder der anderen auch vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen, welche Wege und Pfade man beschreiten kann mit seinem leishmaniosenerkrankten Hund. Und dass es nicht immer Medikamente sein müssen, sondern dass man auch durchaus über eine gezielte diätetische Ernährung vieles kompensieren kann und vieles auch im Zaum halten kann, dass kein Ausbruch besteht und somit natürlich auch der Hund dann ein adäquates, schönes Leben führen kann, auch mit Leishmaniose. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit mit euren Vierbeinern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Und wann immer ihr Fragen an mich habt, wenn ihr einen Kommentar loswerden möchtet, macht das sehr gerne. Schreibt mir, bewertet den Podcast. Und wenn alles supi-dupi war, dürft ihr mich auch gerne weiterempfehlen. Auch darüber freue ich mich. Und bleibt mir alle schön gesund. Passt auf euch auf. Und bis bald. Euer Kai von Balanced Food for Dogs.